Also ich habe jetzt 2 Monate nicht mehr gepredigt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Aber ich gebe mir Mühe. Was noch wichtiger ist, ist, dass wir gemeinsam jetzt diese Zeit nutzen und sagen, ja, das ist eine Zeit, in der wir Worte aus der Bibel ins Zentrum stellen. Wir wollen Geschichten aus der Bibel kennenlernen. Und es ist eine Zeit, da kann ich mich ganz auch bewusst öffnen, mein inneres Ohr öffnen und sagen, Herr, was möchtest du mir heute persönlich mitgeben? Oder hast du auch ein Anliegen für mich für etwas anderes, was ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe? Öffne mir die Augen, Herr. Und so steige ich ein mit dieser Einleitung, die wir schon gehört haben. Es ist heute eidgenössischer Dank-, Buß- und Bettag. Und als Freikirchen ist man sich das oft nicht so gewohnt, dass man darauf einsteigt, weil man denkt, das ist etwas von den Landeskirchen. Aber die Wahrheit ist, das ist ein Aufruf vom Staat. Und es gibt einen Aufruf vom Regierungsrat vom Kanton Luzern, der an die Luzerner Bürger geht. Der ist mit unterzeichnet von den Landeskirchen, wahrscheinlich auch verfasst von den Landeskirchen. Ich bin mir nicht sicher, ob hier Regierungsräte diese Texte sich ausgedacht haben. Und da ist sogar die islamische Gemeinschaft mit dabei, die sagt, wir wollen auch mit einsteigen und zu Allah beten für die Schweiz. Und wir Freikirchen sagen, ja, das ist nicht so wichtig. Das ist, wir trennen da Kirche und Staat. Freunde, nein. Das ist eine Chance und es ist eine Verpflichtung. Und ich freue mich, dass ich mit diesem Thema eigentlich hier starten kann, mit diesem Bettag, als die Planung meines Sabbaticals so ergeben hat, ja, ich komme am 20. September dann wieder zurück. Da habe ich gedacht, das ist ein guter Einstieg. Einsteigen nach einer Auszeit mit einem Schwerpunkt fürs Gebet. Es ist ein Aufruf vom Staat an alle Bürger zu beten. Und am besten können die Menschen den Aufruf aufnehmen, die eine Beziehung zu Gott haben. Denn die wissen, wie beten. Oder die sind dran, es zu lernen. Übrigens, die einzige Frage, die die Jünger an Jesus einmal ausgesprochen haben, mit einer Bitte, dass er sie etwas ganz Bestimmtes lehren soll, war die, Herr, lehre uns beten. Also kommt, da wollen wir drauf einsteigen. Es gab ja schon oft auch den Wunsch, dass aus einer Not heraus gesagt hat, hey Bundesrat, wir wollen einen Gebetstag. Im letzten Frühling gab es eine Petition, man hat viele, viele Unterschriften gesammelt, dem Bundesrat vorgelegt und gesagt, wir möchten einen schweizerischen Gebetstag wegen dieser Pandemie von Corona. Mitten im Lockdown hat man diese Not ganz stark empfunden. Der Bundesrat hat an dieser Stelle entschieden, nein, wir können dem nicht Priorität geben, betet nur, aber wir können nicht einen offiziellen Aufruf machen. Und es hat daraus einen schweizweiten Gebetsabend am Gründonnerstag gegeben, gemeinsambeten.ch. Dort kann man diese ganze Sendung mit Inspirationen zum Beten heute noch nachschauen. Das ist nicht vom Netz genommen. Da wird man immer noch inspiriert, wenn man das anschaut. Und ich lerne daraus, ja, aus der Not heraus, da kommen wir schon und sagen, jetzt wollen wir beten. Der Bettagsaufruf vom Bundesrat oder vom Regierungsrat ist das hier, das ist luzernerisch, hat ein Anliegen, nämlich die Anerkennung. Wir sollen in diesem Thema danken, wir sollen in diesem Thema auch umdenken, weil Buße, das bedeutet eigentlich bereuen und umdenken. Und wir sollen in diesem Thema auch beten. Das wollen wir heute aufgreifen. Aber warum sollten wir das tun? Warum? Was ist das Anliegen? Was ist die Not? Ist es eine Not, die uns hier drängt, heute zusammenzukommen? Oder ist es Gewohnheit? Not lehrt beten, haben wir jetzt eben gehört. Und ich glaube, das kommt auch hier. Dieses Stichwort anerkennen. Ein Satz, den wir schon gehört haben, möchte ich noch einmal aufgreifen. Es heißt hier, anerkennen können wir nur, was wir auch kennen. Und es gibt sicher viele Gruppen oder Einzelpersonen, die irgendwo merken, ich bekomme nicht die Anerkennung, die ich haben dürfte in dieser Gesellschaft. Und der Grund ist manchmal auch wirklich der, weil man ihn nicht kennt, weil man diese Leute irgendwie auch ausgrenzt oder sie sich selbst zurückziehen. Das kann sein. Ich möchte den Gedanken aber weiterspinnen. Ich komme von der Bibel her und ich stelle fest, dass das Zwischenmenschliche dort aus dem Ruder läuft, wo die Beziehung zu Gott verloren gegangen ist. Und dass dort, wo ein Volk oder Menschen zurück zu Gott finden, auch die gegenseitige Anerkennung wieder kommt. Also die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, haben wir nicht auch vergessen, Gott anzuerkennen als den, der er ist? Und da ist dasselbe wahr. Wir können nur anerkennen, wen wir kennen. Also es geht darum, kennen wir Gott? Wie stellt er sich vor? Und ich möchte mit euch hineinsteigen in zwei biblische Geschichten, die mit einem Baumstrunk zu tun haben. Es sind zwei Geschichten, die Augenöffner dafür sind, wer Gott ist und dass man durch die Erkenntnis und Anerkennen Gottes wie ein neues Leben bekommen kann. Ihr seht, wie es aus diesem Baumstrunk eine neue Pflanze wächst. Die erste Geschichte habe ich überschrieben mit "Ein Albtraum wird wahr". Und wer eine Bibel hat, kann sich schon mal Daniel Kapitel 4 aufschlagen. Einfach, dass ihr das auch vor euch habt. Das ist der König Nebukadnezar. Er ist König eines Weltreiches, damals von Babylon. Ein riesiges Reich, eine Macht von Irak bis Ägypten. Heute in der ganzen Gegend regierte ein Herrscher, dieser Nebukadnezar. Und er hatte einen Traum, der ihn hoch irritiert hat. Vielleicht war es nicht ein Albtraum, dass er angstgebadet aufgewacht ist, aber er war hoch irritiert und beunruhigt. Er ahnte, dass dieser Traum etwas mehr bedeutet und dass das mit einem Menschen zu tun haben muss. Und wie auch immer, Tatsache ist, dieser Traum hat sich dann in Wahrheit verwandelt und das wurde zu seinem Albtraum. Ich erzähle die Geschichte von diesem Traum. Nebukadnezar erzählt: Ich habe einen Baum gesehen, der stand mitten in der Erde. Dieser Baum ist gewachsen und gewachsen und gewachsen, bis die Krone in den Himmel hinauf reichte. Sogar von den Enden der Erde konnte man diesen Baum sehen. Seine Blätter waren grün und lebendig und er trug ganz viele Früchte. Die Tiere des Feldes kamen und haben sich im Schatten dieses Baumes versteckt oder haben dort Zuflucht gefunden. Und die Vögel des Himmels haben sich in den Ästen eingenistet. Dann hörte ich und sah, wie ein Bote vom Himmel kam. Es war ein Engel Gottes. Und der rief: Fällt diesen Baum, entastet ihn, entlaubt ihn, verteilt seine Früchte überall, damit die Tiere des Feldes fliehen und die Vögel sich verziehen. Und dann lasst aber den Baumstrunk stehen und die Wurzel. Mitten im Feld soll er stehen bleiben und der Tau des Himmels soll ihn netzen. Und er soll Gras fressen wie die Tiere. Und es soll in eine Kette gelegt werden aus Eisen und Bronze. Und so sollen 7 Jahre über diesen Baumstrunk gehen, bis er anerkennt, dass da ein Gott ist, der höher ist als er. Es soll ihm sein menschliches Herz genommen werden und ihm ein tierisches Herz gegeben, bis er anerkennt, da ist ein Höchster. Und der Engel erklärte weiter: Das ist ein Beschluss der Engel Gottes, der Wächter im Himmel. Die ganze Welt soll erkennen und soll anerkennen, dass der Höchste eine Herrschaftsgewalt hat über alle Königreiche. Er kann den zum König machen, den er will. Und er kann sogar den Geringsten nehmen und ihn zum Herrscher machen. Da ist der Nebukadnezar aufgewacht. Und es hat ihn hoch beunruhigt. Was schockt ihn in diesem Traum? Er realisiert, dass eben diese Baumstrunk-Geschichte eine Symbolik für einen Menschen sein muss. Es heißt ja im Traum, er hat es gehört, sein menschliches Herz wird ihm genommen werden und er bekommt ein Herz wie ein Tier. Natürlich beunruhigt ihn das. Was bedeutet das? Nebukadnezar lässt seine Berater kommen. Da sind weise Leute dabei. Vielleicht habt ihr gehört von den babylonischen Gelehrten. Es war damals eine Elite, die waren wirklich, wirklich sehr, sehr schlau und haben viele Dinge beobachtet und Ideen entwickelt. Aber sie konnten mit diesem Traum nichts anfangen, bis einer kam, der die anderen an Weisheit noch übertraf. Und es war einer, der hatte auch die Beziehung zum lebendigen Gott, was den anderen Beratern fehlte. Dieser eine war Daniel. Und der Daniel hat erklärt, ich kann von Gott her, je nachdem, erfahren, was der Traum bedeutet. Nebukadnezar erzählt ihm und dann bleibt Daniel wie erschrocken, erstarrt stehen. Er traut sich nichts zu sagen. Nebukadnezar ermutigt ihn, komm Daniel, lass dich nicht erschrecken von diesem Traum, erzähl. Und Daniel sagt, ja, ich wünschte dir, dass dieser Traum für deine Feinde gilt und nicht für dich. Aber das ist die Bedeutung. Der Baum, das bist du, König. Oh. Baum steht für eine Person, die sich ausbreitet, die einen gewissen Einflussbereich hat. Und bei einem König ist das sehr groß. Ein ganzes Königtum repräsentiert dieser Nebukadnezar. Ein Baum ist ein Herrschaftsgebiet. Ein Baum hier ist ein Lebensentwurf auch von Nebukadnezar. Er hat sich sein Leben super eingerichtet. Er hat Macht, er hat Autorität. Die Menschen fressen ihm aus der Hand. Er kann seine Früchte verteilen, wie er will. Er bietet Schutz, wem er will. Er lässt komische und anständige Vögel nisten. Aber er kann willkürlich machen, was er will. Er ist mächtig. Dieser Baum bist du, Nebukadnezar. Und wir dürfen schon mal merken, ja, die Bibel beschreibt auch Menschen als Bäume, die nah an Gottes Wort gepflanzt sind. Psalm 1. Der Baum, das ist nicht nur ein König. Auch du kannst dir sagen, ja, ich bin auch ein Stück weit wie ein Baum. Auch ich breite meine Krone aus. Auch ich habe Einfluss und gebe Schutz für bestimmte Leute. Ich habe Leute näher bei mir und andere weniger. Ich habe Möglichkeiten zu gestalten. Ich habe Verantwortung. Auch du, auch ich, wir sind solche Bäume. Nicht gerade so wie Nebukadnezar, dass wir, was von der ganzen Erde man uns sieht, oder? Das wäre ja krass. Das würde jetzt sehr auf andere Personen passen. Ich glaube nicht, dass einer oder eine von euch auch so bekannt ist wie zum Beispiel, ja, Hunter, der Trump oder so. Muss ja kommen, gell, sorry. Ich könnte auch Berset sagen, aber das reicht nicht ganz hin. Und dann geht der Daniel weiter und erklärt, was passiert ist. Dieser Baum wird abgehackt. Und er erklärt, und das dürfen wir gerne miteinander anschauen. Und das ist die Stelle, die der Daniel jetzt erklärt. Was bedeutet dieses Abgehacktwerden? Daniel 4, es ist von Vers 22 an. Und da sagt er, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Wie die Rinder wirst du dich von Gras ernähren und vom Tau des Himmels wirst du durchnässt werden. Sieben Zeiten, also sieben Jahre, werden so über dich hinweggehen. Erst dann wirst du erkennen, dass der Höchste die Gewalt über alle Reiche der Welt hat und dass er das Königtum demjenigen geben kann, dem er will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaft innehat. Das ist eine krasse Bedeutung. Und geistesgegenwärtig doppelt Daniel jetzt noch nach und sagt, darum, o König, höre an, was ich dir rate. Lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen. Daniel zeigt ihm auf, wo er als Baum nicht wirklich all denen Schutz gibt, die es brauchen. Seine Früchte nicht denen zuteilt, die es wirklich nötig hätten, sondern auswählt und sagt, ja, du bist mir sympathisch, du bekommst ein bisschen mehr ab. Daniel sagt ihm das, wow, das ist noch krass. Er sagt es seinem König ins Gesicht. Das sind deine Sünden. Lass ab davon. Kehr um, denn erst dann kann es dir gut gehen. Ein Jahr nach dem Traum und dieser Erklärung, ein Jahr danach ist es so eingetreten. Nebukadnezar erzählt selbst in Daniel 4. Er sagt, ja, ich war auf dem Dach meines Palastes und ich habe die Stadt Babel angeschaut. Und dann bin ich so ins Schwärmen gekommen und habe gesagt, wow, bin ich mächtig. Nur durch mich ist das alles so wunderschön geworden. Wow. In dem Moment ist eine Stimme vom Himmel gekommen und hat ihn erinnert an die Aussage des Traumes. Es ist vom Höchsten beschlossen, dass du, Nebukadnezar, wegkommst, dass du abgeschnitten wirst. Denn du sollst und die Welt soll erkennen, dass der Höchste Macht hat über alle Königreiche. Von dem Moment an fiel Nebukadnezar in sich zusammen. Es überkam ihn eine Krankheit, eine psychische Krankheit muss das gewesen sein. Es ist eine Geisteskrankheit, weil auch sein Geist total vernebelt wurde. Es ist eine Krankheit, die auch geistlich von Gott so gelenkt worden ist. Er wurde wie ein Tier. Es wird beschrieben, dass Nebukadnezar tatsächlich wie die wilden Tiere im Feld draußen war, 7 Jahre lang. Die Haare sind ihm gewachsen wie Adlerfedern. Also sie rascht auch locker Dreck dagegen. Und seine Fingernägel wurden wie Krallen. Also könnt ihr das nachlesen in Daniel 4. Es ist sehr anschaulich, wie er selbst darüber berichtet, wie er ausgesehen hat. Er hat sich sicher dafür geschämt. Aber dann, nach 7 Jahren, geschah etwas. Sein Verstand kehrte zurück. Und es begann wieder zu sprießen in seinem Leben. Er wurde wieder eingesetzt als König. Schon das ist ein Wunder, dass die Vertretung, die ihn 7 Jahre vertreten hat, sagt, schön bist du wieder zurück, wir setzen dich wieder ein über alle Königreiche, die du jetzt regiert hast. Aber wie ist das gekommen? Was ist geschehen? Wir erfahren, dass 2 Dinge geschehen sind. Zum Ersten sagt er, und ihr könnt das sehen in Daniel Kapitel 4, Vers 31, am Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Und dann kehrte mein Verstand zurück. Wenn in der Bibel davon geschrieben ist, dass Menschen die Augen zum Himmel erheben, dann ist das stark damit verknüpft, dass sie anerkennen, dass sie Hilfe von oben brauchen. Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder als ich in großer Not war, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel hindurch. Das hat der Jona gebetet im Fisch. Die Augen erheben. Und das hat Nebukadnezar gemacht an dieser Stelle. Etwas, was wir für uns lernen können. Auch wenn wir erleben, hey, mein Lebensentwurf ist vielleicht auch ein abgesägter Baumstamm, damit es wieder sprießt. Ich blicke hinauf zu dem, der mir wirklich Hilfe geben kann. Hinauf zum Ewigen, hinauf zum Mächtigen. Und Nebukadnezar hat etwas Zweites dann gemacht. Er hat begonnen, Gott anzubeten, Gott zu ehren, Gott zu erkennen und anzuerkennen. Und da kommt das Zitat ganz am Schluss von diesem Kapitel. Jetzt preise und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Alles, was er tut, ist Wahrheit und seine Wege sind gerecht. Diejenigen, die stolz oder hochmütig sind, kann er erniedrigen. Das ist sein neues Lebenskonzept. Er ist König, aber er anerkennt, dass da einer über ihm ist. Der Baumstumpf heißt also, das ist ein Gesellschafts- und Lebensentwurf der Babylonier, der von Gott abgesägt wurde. Und so etwas ist schon oft mit einem Volk geschehen. Eine Hochkultur. Irgendwann hat sich diese Hochkultur überhoben. Sie war so hoch, dass sie dachte, wir sind es jetzt. Und dann kam Gott. Und es ist etwas geschehen, das dieser Hochkultur ein Ende bereitet hat. Das beginnt mit dem Turmbau in Babel. Das sind diese Geschichten mit Babylon. Das wird auch erzählt vom Volk Israel. Und gesagt, da ist auch ein Baum aus dieser Wurzel von Isai und der König David, und dann ist da ein ganzes Königtum, das wie ein Baum ist und regiert. Und Gott sagt durch den Prophet Jesaja, das wird abgeschnitten werden, weil ihr Gott nicht mehr anerkennt als der, der er ist. Und tatsächlich kam es, wie Jesaja gesagt hat. Aber Jesaja hat auch gesagt, der Strunk, der Baumstumpf, das ist ein heiliger Same. Den lassen wir. Und Jesaja hat gesehen, wie ein Spross wieder hinauswächst, herauswächst aus diesem Bausprung. Er sagt, das ist ein Spross aus der Wurzel Isais. Und er hat prophetisch von Jesus gesprochen. Also ich möchte es uns sagen, für unser Land, für uns alle. Das Erste ist, dass wir anerkennen, dass Gott mächtig ist. Wir haben diese Geschichte vom Nebukadnezar und dem Baumstrunk letzte Woche als Kleingruppe im Hauskreis einfach angeschaut. Und ich wusste nicht, was kommt da raus. Werden wir das politisch einordnen, weil es sich ja hier um einen König handelt? Oder werden wir das ganz persönlich auch für unser Leben empfinden? Und am Schluss dieses Hauskreisabends haben viele erzählt, wie Gott ihnen solche Baumstrunkerfahrungen gegeben hat. Wo man das Gefühl hat, jetzt ist alles abgeschnitten und dann sprießt wieder etwas. Und was hat geholfen, da dran zu bleiben? Oder andere haben erzählt, ich fühle mich im Moment wie ein abgeschnittener Baumstrunk. Wie kann das wieder sprießen? Wie kann das wieder aufblühen? Ich gebe diesen Impuls heute an euch, an uns weiter. Denken wir darüber nach, wo in meinem Leben sind Dinge weggeschnitten worden. Sie tun weh, aber das hat vielleicht einen guten Grund, damit etwas Neues sprießen kann. Beginne damit, Gottes Macht anzuerkennen in diesem Bereich, genau in diesem Lebensbereich. Denke nicht, ich muss das irgendwie schaffen. Ich muss das irgendwie wieder zustande bringen. Oder ich muss meine abgehackten Äste wieder sammeln. Nein, erhebe deine Augen hinauf und hol Hilfe bei dem, der Hilfe geben kann, dem Allmächtigen. Nur er weiß wirklich, was du brauchst. Und nur er kann einen abgehackten Baumstrunk wieder zum Leben sprießen lassen. Die Geschichte von Nebukadnezar zeigt uns, dass solche abgehackten Baumstrunkerfahrungen wirklich damit zu tun haben können, dass unser selbst zusammengesetztes Leben einfach nicht mehr hält, dass es zusammenbricht. Es gibt aber auch Lebenserfahrungen, da fühlst du dich wie ein abgehackter Baumstrunk und denkst, wieso? Ich war doch immer okay unterwegs. Ich erkenne keinen Grund, warum das geschehen ist. Und das ist die zweite Geschichte, die ich kurz andeute. Sie ist sicher bekannter als die Geschichte von Nebukadnezar. Es ist die Geschichte von Hiob. Hiob, ein wunderbarer Mann, Familienvater, ein guter Organisator, unternehmerisch unterwegs. Er hatte viele, viele landwirtschaftliche Güter. Viele Leute arbeiteten für ihn. Seine Frau war mit ihm zusammen unterwegs. Und dieser Hiob, der war auch mit Gott unterwegs. Was mich beeindruckt bei ihm, er hat jedes Mal, wenn seine Jungs eine Party gefeiert haben, da hat er zu Hause gebetet, Herr, falls einer meiner Söhne oder eine meiner Töchter jetzt gesündigt hat, bitte vergib ihnen. Ich weiß ja nicht, was da abgeht, aber ich bringe sie vor dich. Und so hat er gebetet. Und ich finde, er war sehr gut unterwegs. Und dann geschah das, was wir kennen als Hiobs Botschaft. Er hat seine Güter verloren, alle seine Kinder sind gestorben, seine Frau hat gesagt, komm, schwör Gott ab und stirb. Sein Körper wurde krank. Und er kam sich vor wie ein abgehackter Baumstrunk, ohne irgendwas Grünes, wirklich so. Und hat gesagt, was um aller Welt ist geschehen? Das ist ja Vergänglichkeit. Dann kamen drei Freunde, die haben das sehr gut mit ihm gemacht. Die haben einfach mal bei ihm gesessen, haben ihn angeschaut, haben mit ihm getrauert. Sie haben nicht viel gesagt, sie haben ihn einfach so getröstet. Bis dann sie dachten, jetzt müssen wir dem Hiob sagen, warum der Baumstrunk jetzt noch hier ist und sein Leben so zusammengebrochen ist. Der muss irgendwas falsch gemacht haben. Und sie hatten wahnsinnig gute Ideen. Aber der Hiob konnte nichts damit anfangen, weil da nichts übereinstimmte mit seiner Erkenntnis, mit seiner Erfahrung. Er sagt, ich weiß es nicht. Und dann kommt Kapitel 14. Und Kapitel 14 jammert Hiob eigentlich darüber, dass er sagt, es ist alles vergänglich. Es ist alles vergänglich. Wenn ein Mensch stirbt, dann ist es fertig. Er hatte keine Ahnung davon, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte. Wenn ein Mensch stirbt, dann ist es fertig. Wenn eine Pflanze stirbt, okay. Wenn eine Pflanze stirbt, dann kann es sein, dass sie wieder sprießt. Es heißt in Hiob 14, das ist auf unserem Flyer drauf, wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Seine Wurzeln mögen im Boden altern und der Stumpf sogar absterben. Trotzdem wird er schon allein vom Geruch des Wassers neues Grün treiben und ausschlagen wie ein junger Sämling. Das ist in der Natur so, sagt Hiob. Aber beim Menschen ist es nicht so. Wenn er tot ist, ist er tot. Also weswegen habe ich jetzt diese furchtbare Erfahrung? Wenn wir das Buch Hiob weiterlesen, merken wir, dass bei ihm auch etwas abgeht. Seine Augen werden geöffnet darüber, wer Gott ist. Ich glaube, ich habe hier die Stelle noch einmal größer. Seine Augen werden geöffnet darüber, wer Gott ist, und er erkennt, dass Gott sein Erlöser ist. Und es sagt, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist eine tiefere Erkenntnis, als er vorher gehabt hat. Und am Schluss des Hiob-Buches geht es noch tiefer, als er sagt, bisher habe ich von dir, Gott, nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und hier ist ein zweiter Augenöffner. Anerkenne und erkenne natürlich Gott als Erlöser. Das sind die zwei Geschichten. Und wir sind heute am Eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Und es gibt zwei Anwendungsbereiche, die wir einfach mitnehmen können. Der eine Anwendungsbereich ist unsere persönliche Geschichte. Die Geschichte hat Hoffnung. Es gibt Kraft von Gott, die wieder aufsprießen kann. Und wenn du dich wirklich so fühlst wie ein Baumstrunk, der abgehackt ist, dann hebe deine Augen auf zu dem, der dir Hilfe geben kann. Und geh diesen Weg, den der Gott zu kennen und zu erkennen und auch anzuerkennen. Es gibt auch den zweiten Anwendungsbereich, wenn wir für unser Land aufgerufen sind zu beten. Es gibt solche Baumsturmverfahrungen. Letzten Frühling mit dem ganzen Lockdown, da wurde sehr viel abgeschnitten. Ich habe mir gedacht, was löst das aus bei Menschen, die jetzt sehr betroffen sind von diesem Lockdown, die finanzielle Schwierigkeiten bekommen, die ihre Stelle verlieren. Was löst es aus? Wird es Menschen die Augen öffnen? Werden sie wieder neu Gott suchen, von dem sie Hilfe erwarten dürfen? Ich weiß nicht, was alles geschehen ist. Ich habe noch wenig Geschichten gehört. Wenn ihr Geschichten kennt, erzählt sie mir, ich bin sehr interessiert. Geschichten, in denen Menschen während dem Lockdown die Augen wieder zu Gott erhoben haben. Not lehrt doch beten. Aber wissen wir noch in der Schweiz, wohin wir schauen sollen, wenn wir in Not sind? Wissen wir in der Schweiz noch, dass da ein Erlöser ist und eine gute Nachricht, die ein Leben umgestalten kann? Wissen wir das noch? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das wir aufgreifen dürfen. Wir haben in unserem Land zum Teil selbst diese Äste abgesagt, auf denen wir gesessen sind. Der Ast der Bibel, so viel geprägt hat, diese Werte, der Ast der Gottesfurcht, der Erkenntnis, dass dein Gott ist, der Ast auch der, des Glaubenslebens, dass Glauben überhaupt ein Thema ist. Wir haben das in die Privatsphäre verbannt. Deswegen greifen wir diese zwei Punkte auf. Anerkenne Gottes Macht, anerkenne Gott als Erlöser, erstens persönlich, zweitens auch für unser Land. Und dafür wollen wir danken für das, was da ist. Wir wollen umdenken, wo wir merken, da ist etwas nicht sauber. Und wir wollen beten dafür, dass Gott eingreift und hilft. Deswegen auch so ein Aufruf. Anerkennung. Gott anerkennen hilft uns auch, den Nächsten zu lieben und anzuerkennen. Ich gebe diese Gedankenfrage, Vertiefungsfrage mit. Wo ist in meinem Leben ein abgehackter Baumstrunk und ich sehne mich nach dem Aufsprießen? Wo habe ich das bereits erlebt? Wo sehne ich mich danach? Und die andere Frage, wofür möchte ich heute bewusst beten, weil in unserem Land auch abgeschnittene Äste sind und Baumstrunke herumstehen, dass dort wieder neues geistliches Leben sprießt? Wir singen in dieser Zeit ein Lied. Du kannst es für deine Vertiefungsfrage mitnehmen und einfach zuhören. Du kannst aber auch hineinkommen in dieses Lied, denn dieses Lied gibt auch einen Weg, den wir gehen können. Es heißt Geschichte.